Diese Folge ist so ein bisschen was für Sammlerinnen und Sammler, oder?
Ja.
Es geht um vier Zahlen. 2025.
Yes.
Also nicht der Code von meinem Fahrradschloss. Wir sprechen heute über den Jahrgang 2025 oder konkret gesagt, es geht um die Frage, ist das ein Jahrgang, den man trinken oder lieber sammeln sollte? Spoiler mal, ganz kurz mit einem Satz.
Mit einem Satz kann man sagen, kleine Menge, gute Qualität.
Ihr hört Cheers, der Wein-Podcast mit Lou.
Hallo.
Ja, einen wunderschönen guten Tag. Hör mal.
Ja, vergesst Börsentipps. Heute kriegt ihr richtige Infos an die Hand, ob ihr in den Jahrgang 2025 investieren solltet. Wir schauen uns nämlich heute an, was den Jahrgang weltweit so ausgemacht hat. Wir gehen ein bisschen in die Tiefe, nach Deutschland. Lou erzählt über Österreich, Schweiz, Südtirol. Du hast ein paar Stimmen aus der Branche eingesammelt, aus der Weinbranche, die euch den Jahrgang so ein bisschen aus erster Hand beschreiben.
Ja.
Und damit wir nicht trocken starten.
Der Wein der Woche.
Cheers.
Cheers.
Im Glas haben wir heute einen Riesling aus natürlich dem Jahr 2025 aus der wunderschönen Pfalz. Nochmals kleiner Reminder, die Pfalz ist unser zweitgrößtes Weinanbaugebiet, das wir hier in Deutschland haben. Und der Riesling ja, kommt in der, das klingt immer so bescheuert, in der Geschmacksrichtung Feinherb daher.
So, cheers.
Cheers.
Bevor wir in die einzelnen Regionen gehen, wie war denn 2025 insgesamt?
2025 war das dritte Jahr in Folge mit unterdurchschnittlicher Produktion weltweit. Also rund 232 Millionen Hektoliter Wein wurden produziert. Das sind zwar 3% mehr als 2024, aber immer noch 7% unter dem 5-Jahres-Durchschnitt. Mhm. Für alle Zahlen-Freaks habe ich mir natürlich mal wieder gezogen bei der OIV, also dem Institut für Rebe und Wein. Und das Motto des Jahrgangs könnte man eigentlich so zusammenfassen, das habe ich auch jetzt im Gespräch mit sehr, sehr vielen Weingütern nochmal gehört, weniger Menge, aber eine richtig gute Qualität, kleine Beeren, dicke Schale, super gute Aromastruktur, aber auch wunderbare lebendige Säure, gutes Gerbstoffgerüst und das war summa summarum überall gleich eigentlich. Und was 2025 auch besonders gemacht hat, eine extrem schnelle Lese. Also ich hatte mit dem Fabi gesprochen vom Weingut Böcklin-Wolf und der meinte, 80 Hektar haben die halt in knapp 3 Wochen reingeholt. Ne?
Die Turbolese.
Ja, bevor der Regen gekommen ist. Also man musste wirklich die Qualitäten sichern. Also richtig, richtig, richtig schnelle Lese.
Wer hat in Europa denn am meisten Wein produziert in 2025?
Also wir haben ja unsere 3 Big Player, Italien, Frankreich und Spanien. Das sind die größten weinproduzierenden Länder weltweit. Italien hat das Rennen gemacht. Also die haben ungefähr 47 Millionen Hektoliter reingeholt. Das ist mit Abstand ja also eine der größten Mengen, beziehungsweise die größte Menge. Und Frankreich fiel auf den niedrigsten Stand seit 1957. Das ist auch eine krasse Ansage. Und Spanien hatte so ein bisschen zu kämpfen unter dem 3. Dürrejahr in Folge. Also war nicht so der Hit.
Es wird nicht besser, kann man sagen, oder?
Auf jeden Fall herausfordernder. Ja, Klimawandel, olé.
Man braucht Ideen.
Yes.
Aber grundsätzlich können wir sagen, weniger Wein, aber besserer Wein. Was bedeutet das konkret für die Weine selbst?
Also durch die kleinen Bärchen mit dicken Schalen hatten die Weine ein höheres Verhältnis von Schale zu Saft. Das bedeutet im Umkehrschluss mehr Farbe, mehr Gerbstoff, mehr Aromastoffe. Bei gleichzeitig gut erhaltener Säure. Also das haben ja auch alle Weingüter berichtet und das sieht man auch in den ganzen Statistiken, die jetzt rausgekommen sind, beziehungsweise in den Berichten. Und die Weine von 2025 sollen insgesamt eher elegant und präzise als jetzt ja opulent und alkohollastig sein.
Okay.
Und das passt wiederum auch perfekt zum aktuellen Trend. Weniger Alkohol, mehr Trinkfluss, mehr Herkunftscharakter. Aber ich würde schon sagen, 2025 war auch so ein Jahrgang, wo man gesehen hat, wer schnell reagiert, also viel handwerkliches Geschick war gefragt, insbesondere auch Timing, weil wer einfach nicht im richtigen Moment zur Stelle war, der kam halt einfach zu spät und hatte halt kein gutes Lesegut, teilweise Fäulnisbefall und Co.
Dazu kommen wir gleich nochmal im Detail. Also da geht es um heftige Niederschlagsmengen, die dann zu einem wirklich schlechten Zeitpunkt kamen, glaube ich. Wir starten mal mit Deutschland. Erzähl mal detailliert, was war da los?
Deutschland hat 2025 die kleinste Ernte seit 15 Jahren eingefahren. Also das ist schon ziemlich krass. Also 7,3 Millionen Hektoliter, 7% weniger als 2024 und 16% unter dem 10-Jahres-Schnitt. Das ist jetzt hier eine Aussage vom Deutschen Weininstitut. Aber, und das ist das Entscheidende, die Qualität war wirklich herausragend. Stichwort handwerkliches Geschick. Mhm. Also wir gehen ja gleich nochmal auf den Regen ein. Aber man musste wirklich auch poolen. Ne? Also man musste ein bisschen mehr auch im Weinberg arbeiten bei der Handlese. Mhm. Und der Anteil an Prädikatswein hat sich fast verdoppelt. Also von 16 auf knapp 30%. Das ist ziemlich hoch, muss man sagen. Und VDP-Präsident Steffen Christmann, also vom Weingut Christmann, ihr habt Sophia auch schon mal bei uns im Podcast gehört, hat es so formuliert: wenig, aber wunderbar.
Da finde ich ganz ehrlich das Adjektiv, was du vorher genutzt hast, herausfordernd perfekt.
Mhm,
das
genau.
ist, glaube ich,
also
genau
keine
richtig.
Keine anrollende Katastrophe, aber man muss halt einfach schneller handeln, schneller handlungsbereit sein.
Ja. Du hast ja mit vielen Winzerinnen und Winzern gesprochen. Was war denn im Jahr 2025 anders im Weinberg selbst?
Der März war rekordwarm. Der Austrieb kam 2 bis 4 Wochen früher als normal. Dann kam im Juni schon eine trockene Phase. Ich würde jetzt nicht von Dürre sprechen, aber es war schon sehr trocken. Und das war halt eben ausgerechnet während der Zellteilung der Beeren. Und das Ergebnis waren halt eben ungewöhnlich kleine, dickschalige Beeren mit wenig Saft, aber dann wiederum mit einer hohen Konzentration.
Also 4 Wochen früher als normal, das finde ich schon extrem.
Das ist schon extrem. Und das birgt natürlich auch Risiken, wenn wir jetzt von Spätfrost sprechen, ne? Weil das kann dann natürlich dann einem die Ernte auch komplett ruinieren.
Und das war alles, wie du gesagt hast, eine trockene Zeit in dem Sommer. Und dann kam endlich Regen.
Ja, im Juli kam dann endlich Regen. Im August wurde es richtig heiß und wiederum trocken. Und die Mostgewichte stiegen teilweise um bis zu 9 Grad Öxle pro Woche. Das heißt auch hier wieder Turboherbst. Also es wurde alles reif, es wurde alles schnell reif und dann musste man halt einfach handeln. Ja.
Das ist ja logistisch auch eine große Herausforderung, ne? Du musst ja dann quasi die Erntehelferin, die du dir organisiert hast, alle vorverlegen.
Deswegen
und zwar ruckzuck,
ne? Deswegen habe ich eben gesagt, diese Handlungsbereitschaft, das ist ja klar, wenn wir jetzt irgendwie mit einem Vollernter durch die Weinberge fahren, dann ist das natürlich, ich sag jetzt mal, verhältnismäßig entspannt. Aber wenn du natürlich Lesetrupps organisieren musst, weil du halt alles mit der Hand liest, dann kann das schon extrem herausfordernd sein.
Klar, vor allen Dingen, wenn du richtig viele Hektar hast, ne? Wenn du nicht so viel hast, dann glaube ich.
Also wie gesagt, ich habe mit Fabi auch gesprochen oder auch mit Theresa vom Weingut Georg Breuer. Und normalerweise dauert so eine Lese 6 bis 8 Wochen und die haben halt, wie gesagt, wirklich so zwischen 50 und 80 Hektar innerhalb von 3 Wochen mit der Hand gelesen. Das ist halt schon crazy, weil du musst ja auch das Zeug verarbeiten im Keller, ne? Also das ist schon echt.
Du warst ja schon oft dabei. Ist das dann so ein Vibe, das dann richtig so Alarmstufe rot und dann heißt, jeder packt jetzt mit an, ne?
Ja, muss. Und vor allen Dingen, ich glaube auch, der Druck ist schon auch da, das Lesegut dann zu kontrollieren. Du hast dann viele Lesehelfer und HelferInnen, aber also ich war beim Schloss Gut Diehl auch damals vor Ort und da kam schon so ein bisschen der Regen. Also wir mussten dann wirklich so diese Lesezeitfenster abpassen, wo es trocken war, weil du kannst halt nicht während dem Regen lesen. Und Caro war schon so ein bisschen, ich will jetzt nicht sagen nervös, aber schon so im Kontrollmodus, weil die Trauben, die schon befallen waren, dass die auch wirklich alle rausgepult werden, ne? Weil du willst halt einfach keine Fäulnis im Lesegut haben.
Du hast es jetzt gerade erwähnt, dann kam der Regen und dann kam ziemlich viel Regen im September.
Genau, ab Mitte September gab es halt extrem starke Regenfälle, besonders am 23. und 24. September. Und es hat den Jahrgang halt eben so in 2 Lager geteilt. Also wer vorher gelesen hatte, hatte nahezu perfektes Lesegut. Mhm. Da waren super viele Weingüter, die gesagt haben, wir sind durch. Da haben andere Weingüter erst angefangen. Ja, das kommt ja auch immer drauf an, wo sich das Weingut befindet, wie da das Mikroklima war. Und wer noch draußen war, musste halt eben streng selektieren. Und im Rheingau wurde die früheste Rieslingslese seit Beginn der Aufzeichnung 1955 verzeichnet, also schon Ende August. Und auch Sophie Christmann vom Weingut Christmann, die waren eine der ersten, die gesagt haben, wir sind durch. Und das war so, what the fuck, also das war wirklich krass.
Aber auf eine gute Karte gesetzt.
Ja, voll.
Was ist denn besonders gut geworden? Also welche Rebsorten sind besonders gut geworden?
Also ich würde schon behaupten, dass so die Pinot-Familie so der Star des Jahrgangs 2025 ist. Das heißt Spätburgunder, Weißburgunder, Grauburgunder und Co. Das Spätburgunder legte um 21% zu. Man sagt auch hier so intensive Farbe, reifes Gerbstoffgerüst, was ja auch super wichtig ist. Eine sehr, sehr gute Struktur. Grauburgunder plus 10%, Weißburgunder plus 16%. Und Riesling hat aber ebenfalls fantastische Weine hervorgebracht, besonders im Prädikatsweinbereich. Da hatten wir ja gerade schon einmal kurz drüber gesprochen. Und im Rheingau gab es sogar Trockenbeerenauslesen mit über 200 Grad Öchsle. Das ist auch fantastisch. Und die Ahr hat nach den Frostschäden von 2024 einen Traumjahrgang erlebt. Also Spätburgunder mit rund 100 Grad Öchsle. Das hat zumindest Ahrwein e.V. eingetragener Verein veröffentlicht. Ich packe mich durch alle Quellen für euch gewälzt.
Man merkt's. Großartiger Überblick. Dann hören wir mal, was die Winzerinnen und Winzer, also die ganzen verschiedenen Weingüter, du hast einige von ihnen getroffen, zum Jahrgang 2025 sagen.
Geil, sehr spannend. Gerade bei uns fand ich es jetzt in den Burgundern mega.
Genial für Rieslingtrinker, ja, bisschen kühler von der Stilistik. Traumhaft.
Fantastisch. Wenig Menge, also unbedingt viel kaufen. Qualität ist unglaublich, keine Fäulnis, mindblowing. Grandios. Sehr, sehr gut.
Super bunt und vielfältig. So ein Puzzleteil-Jahrgang. Also tatsächlich von allem irgendwie was dabei. Und wenig, leider.
Wenig Menge gab's. Wir fühlen uns manchmal wie im Burgund. Es wird immer kleiner.
Easy peasy für uns Winzer. Erträge nicht so hoch, aber im ganzen Jahresablauf inklusive Ernte war das sehr angenehme Arbeit.
Total toll, weil das ist ein Jahrgang, wo wir viel Wasser hatten. Ja. Und wenn du viel Wasser hast, haben die Weine Extrakt, die haben so einen Schmelz und das ist jetzt, und sie sind natürlich früher präsent. Wir haben tolle, gesunde Trauben gelesen und sind total happy.
Von Deutschland geht's jetzt rüber nach Österreich. Wie sah das Jahr 2025 dort aus?
Ja, also laut der ÖWM, also dem österreichischen Weinmarketing, hat sich Österreich 2025 stark erholt. 2,5 bis 2,6 Millionen Hektoliter nach nur 1,37 Millionen okay. Im schwierigen 2024.
Der Graf also die zeigt haben, nach oben.
Ja, geht nach oben, genau. Das liegt auch leicht über dem langfristigen Durchschnitt. Und der Jahrgang wird als klassisch, spätreifend und ja, elegant beschrieben. Die Weine sollen so eher fruchtbetont sein, haben moderate Alkoholwerte und aber auch hier eine gute Säurestruktur. Aber auch bei den Roten sind alle auch happy mit der Entwicklung des Gerbstoffs. Also genau das, was der Markt gerade sucht.
Okay, im Detail, was ist da 2025 passiert?
Der Vegetationsstart war später als 2024. Der Austrieb, der kam erst Mitte bis Ende April. Also hier haben wir schon einen deutlichen Unterschied zu Deutschland. Dann gab es einen kühlen, feuchten Juli. Der hat natürlich den Pilzdruck erhöht. Das ist natürlich immer ein bisschen tricky. Aber gleichzeitig halt eben auch die Wasserversorgung gesichert. Also man hat immer so die Wahl zwischen Pest und Cholera. Ja, und der August war dann halt eben warm mit kühlen Nächten. Perfekte Bedingungen für natürlich die Aromaentwicklung. Und die Hauptlese begann dann Mitte September, also im klassischen Fenster. Mhm. Und in der Wachau spricht man von eher schlanken, kühlen Wein, auch hier mit einer lebendigen Säurestruktur und auch mit einem klar herausgearbeitetem Herkunftscharakter. Mhm. Historisch wichtig auch, ab dem Jahrgang 2025 müssen alle Kammteil-DRC-Weine aus zertifiziert biologischem oder nachhaltigem Anbau stammen. Das ist natürlich ein starkes Signal, aber auch, kann natürlich auch tricky werden, wenn der Pilzdruck einfach immer höher wird.
Ja. Noch ein Blick auf die Süßweine 2025 in Österreich. Ist das ein gutes Süßweinjahr oder nicht?
Die ÖWM und auch Austrian Wine sagen ja, 2025 könnte ein großes Süßweinjahr für Österreich sein. Im Seewinkel, das ist ja so der Hotspot, und in Russ hat sich die Edelfäule früh und laut den Quellen, die ich gefunden habe, sehr regelmäßig eingestellt und Eiswein wurde in den Frostnächten um den Jahreswechsel ebenfalls gelesen. Also ganz gut, würde ich sagen.
Dann geht's ab in die Schweiz. Mhm. Wie viele Liter wurden da produziert?
Die Schweiz hat 82 Millionen Liter produziert, gut 9% mehr als 2024. Die Qualität wird vom Bundesamt für Landwirtschaft als vorzüglich eingestuft. Das ist natürlich ein sehr schönes Wort. Besonders die Deutschschweiz hat zugelegt, plus 32% gegenüber dem Vorjahr. Einziger Ausreißer war tatsächlich das Tessin, das 8% einbußte. Unter anderem wegen der Japan-Käferplage.
Der Japan-Käferplage. Wieder ein Schädling.
Ja, mit dem Klimawandel kommen halt auch anderes Ungeziefer. Ne?
Neue Tierchen, die possierlichen.
Ja, der Start in die Saison war aber laut den Quellen, die ich gefunden habe, sehr vielversprechend. Die Bedingungen bis Mitte Juli wurden mit den Spitzenjahrgängen aus 2018 und 2022 verglichen. Und späte Regenfälle im August führten zu, ja, leider so Aufplatzern. Das heißt, dass die Beeren aufplatzen und das erforderte natürlich akribische, auch hier Sortierarbeit. Und die kühlen Septembernächte haben dann auch ähnlich wie in Österreich oder auch in Deutschland für eine sehr gute Entwicklung der Beereninhaltsstoffe gesorgt. Und was auch noch ganz nett zu wissen ist, 2025 feierte das Wallis, das ist ja ein Weinanbaugebiet in der Schweiz, 100 Jahre Syrah.
Ach,
ja, das schön. Rote Rebsort.
Ein Jubiläum.
Ja.
Und last but not least, Südtirol. Du warst ja gerade auf einer der schönsten Weinmessen überhaupt, auf der Suma. Mhm. Und hast da mit vielen Winzerinnen und Winzern gesprochen, ne?
Ja, unter anderem mit Clemens vom Weingut Alois Lageda. Das ist der Sohn vom Alois Lageda. Und ich habe ihn mal gefragt, wie denn der Weinjahrgang 2025 so in Südtirol war.
Im Jahrgang 25 war gut, ziemlich schwere Ernte, weil es dann irgendwann geregnet hat. Mhm. Aber sonst war er ziemlich laid back, also kühler Juli, also vielversprechend, finde ich.
Und war es eine schnelle Lese oder eine langsame Lese? War viel Regen?
Irgendwann war es dann eine schnelle Lese, weil wir doch einiges reinholen mussten, weil es einfach unglaublich viel geregnet hat. Und vor allem, es war ein Vorteil dieses Jahr, eher so ein bisschen die tieferen Lagen, weil du das schon drinnen hattest und dann kam irgendwann der Regen, so Ende August, und es hat einen Nachteil gebracht für viele höhere Lagen, weil die sind dann zum Teil zusammengeklatscht, da musstest du auch sehr früh reinholen. Ist ein bisschen säurebetonter vielleicht der Jahrgang, aber nicht schlecht. Also ich glaube, das kann gut werden.
Dann lass uns zum Abschluss nochmal über das Dachgebiet hinausgucken, also über den deutschsprachigen Raum. Gibt es noch internationale Highlights, die wir auf jeden Fall für das Jahr 2025 erwähnen sollten?
Also Frankreich hat für Bordeaux die früheste Ernte seit 1989 gemeldet. Sehr niedrige Erträge, aber sie sagen Weine von außergewöhnlicher Präzision und Frische. Und in der Champagne wird gesagt, dass man möglicherweise den besten Jahrgang seit 30 Jahren produziert hat, beziehungsweise reingeholt hat.
Oha.
Sehr gesundes Traubenmaterial. Pinot Noir soll sich wohl extrem gut entwickelt haben. Mhm. Da ist natürlich immer die Frage, was als außergewöhnlich bezeichnet wird. Ja. Das liegt ja auch immer so ein bisschen im Auge der Bewertenden.
Ja, das betrachtet das, ne?
Richtig.
Ja.
Spanien kämpft, wie gesagt, mit dem dritten Dürrejahr in Folge. Eine der kleinsten Erntemengen seit 30 Jahren. Aber die Qualität soll auch hier dennoch hervorragend sein. Wäre natürlich auch bescheuert, wenn sie irgendwas anderes behaupten würden.
Ne? Ja. Wer sagt schon, dass er schlechten Wein
hat? Kalifornien war relativ unspektakulär. Milde Saison, langsame Reife, auch hier gute Entwicklung. Und Neuseeland meldet die zweitgrößte Ernte aller Zeiten und ruft den besten Jahrgang ever aus. Und Südafrika hatte einen Gold-Lick-Jahrgang mit nahezu perfekten Bedingungen.
Krass. Ja. Südafrika im Goldrausch. Ja. So sieht's aus, du. Ja. Wir fassen nochmal alles zusammen, was wir über den Jahrgang 2025 gelernt haben. Natürlich wie immer mit deinen Ergänzungen. Global sind es rund 232 Millionen Hektoliter, die produziert wurden. 3% mehr als im Jahr davor, aber immer noch 7% unter dem sogenannten Fünfjahresschnitt.
Ja.
Das bedeutet, es ist das dritte Jahr in Folge unter Durchschnitt. Das Motto des Jahrgangs lässt sich zusammenfassen auf weniger Menge, mehr Qualität. Also kleine Beeren, dicke Schalen hast du erwähnt, konzentrierte Weine, frische Weine, elegante Weine, eher statt Wucht und Alkohol. Also eigentlich im Trend.
Ja, voll.
Für Deutschland gilt kleinste Ernte seit 15 Jahren mit 7,3 Millionen Hektolitern. Aber es wird gemeldet, herausragende Qualität. Mhm. Der Prädikatsweinanteil hat sich fast verdoppelt. Und Pinot-Sorten, hast du gesagt, sind Gewinner des Jahres 2025. Es war ein Turbo-Herbst. Es wurde richtig abgelesen.
Wurde richtig marschiert.
Fast-mäßig. Ja. Es war die früheste Riesling-Lese im Rheingau seit 1955.
Ja.
Und für Österreich, es war ein eleganter Rebound auf 2,5 Millionen Hektoliter. Das Ganze ziemlich spätreifend, fruchtbetonter Jahrgang, auch moderate Alkoholwerte. Dann hast du noch gesagt, das Kammtal ab diesem Jahr, ab 2025, nur noch bio oder nachhaltig für DAC. Mhm. Auch spannend. Und es scheint so, als ob es ein großes Süßweinjahr in Österreich wird. Dann noch kurz in die Schweiz. 82 Millionen Liter sind produziert worden. Natürlich vorzügliche Qualität.
Selbstverständlich.
Deutschschweiz plus 32%. Und du hast gesagt, wir feiern ein Jubiläum mit den Schweizern, nämlich 100 Jahre Syrah im Wallis.
Mhm.
Und wir haben noch kurz nach Südtirol geguckt. Ist ein sehr guter Jahrgang, frühe Lese. Und die Weißweine sind frischer und leichter als in den Vorjahren. Achso, international haben wir noch gesprochen. Was hast du erzählt? Bordeaux, Champagne, Burgund, alles Hits?
Ja.
Highlights,
nur
Leute.
Nur Hits.
Champagner, die haben eine dicke Ansage gemacht, ne? Was haben sie gesagt?
Bester Jahrgang seit 30 Jahren.
Leute!
Burgund wieder sehr wenig Menge, wird also wieder teurer, schnallt euch an.
Und Neuseeland und Südafrika haben auch gesagt, es ist ein goldener Jahrgang, oder?
Natürlich. Ein Traumjahrgängchen, du. Ich freue mich mal auf eine Pressemitteilung, wenn irgendjemand schreibt, ja, war scheiße, können wir einpacken.
Ja. Ne? Wenn du Weinpräsidentin wärst von irgendeines Landes, dann würdest du sagen, das war mal, Kacke, Jungs.
Jetzt mal hier, ne, auf den Tisch.
Loose Weinlexikon.
Heute mit dem Buchstaben O, oder besser gesagt Ö, O-E, wie Öxle.
Richtig, ja, wir haben gerade ja sehr oft über Öxle gerade gesprochen. Und Öxle ist ganz einfach die Maßeinheit für das Mostgewicht, also den Zuckergehalt im Most, also im Traubensaft salopp formuliert. Und je höher der Öxle-Wert eines Most, desto mehr Zucker hat er halt eben auch und desto mehr potenziellen Alkohol kann der Wein später haben. Und benannt ist die Einheit nach dem Pforzheimer Goldschmied und Erfinder Ferdinand Öxle, der im 19. Jahrhundert eine Waage zur Messung der Mostdichte entwickelt hat. Und in Deutschland bestimmt der Öxle-Wert nach wie vor die Einstufung der Qualität eines Weins. Also beispielsweise Kabinett startet bei etwa 70 Grad Öxle, Spätlese bei 80, Auslese bei 90 und so weiter und so fort. Und diese Werte, ganz wichtig, variieren aber je nach Anbaugebiet und Rebsorte. Früher haben wir auch immer gesagt, ne, 70 Grad Öxle und der Rest ist Sonne aus dem Sack, also schön mit Zucker angereichert. Ne, so. Und ob jetzt, sage ich jetzt mal, Mostgewichte noch irgendwie das sind, worüber wir sprechen müssen, sei einfach mal dahingestellt, weil wir auch in Jahrgängen wie 2024 oder auch 2025 natürlich nach wie vor keine Probleme haben, reifes Traubenmaterial einzufahren. Und ja, das ist das, was Öxle aussagt.
Du, das war's für heute schon.
Ja. Ich hoffe, die Folge hat euch gefallen. War ein bisschen zahlenlastiger als sonst, aber ne, ohne Zahlen
ja,
kommen wir hier nicht weit.
Räumt eure Weinkühlschränke, räumt eure Weinkeller leer und packt euch den Jahrgang 2025 rein. Diese Angaben wie immer ohne Gewähr, ganz, ganz wichtig. Genau.
Ja.
Und nächsten Montag sind wir wieder für euch da. Und wenn es euch gefallen hat, logischerweise, wir freuen uns über 5 Sterne. Und wir freuen uns auch auf Fragen von euch. Könnt ihr schicken an cheers@edeka.de.
Oder ihr slidet unsere DMs auf Instagram.
Richtig.
Richtig.
Oder ihr hackt es gleich hier in die Podcast-Kommentare
ja,
rein.
Sehr, sehr gerne.
Mehr gibt es gar nichts zu sagen. Wir trinken noch einen und freuen uns auf nächste Woche.
Wir trinken noch einen. Cheers. Freunde der Sonne und wir hören uns nächste Woche. Schön die Glocke aktivieren, ne, damit wir uns nicht verpassen. Ne? So, bis dann. Tschüssi, Mäuse.
Dieser Podcast wird euch präsentiert von Edeka. Wir lieben Lebensmittel.